Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich eine Abstimmungsfolge für euch und zwar hatte ich euch vor einiger Zeit mal gefragt, ob ihr euch einen Fall über Tanja Mühlinghaus wünschen würdet. Da hatten viele mit großer Mehrheit für Ja gestimmt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt auch eine Folge über Tanja zu machen. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr über sie rauskriegen können. Ich habe wirklich intensiv recherchiert, aber was da so rauskam, werdet ihr jetzt gleich hören. Bevor ich jetzt gleich anfange, freue ich mich wie immer über Kommentare am Ende des Videos und freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert auf jeglichen Plattformen, einen Daumen hoch gebt oder ja, einfach etwas schreibt auf Instagram oder auch bei YouTube, damit unterstützt ihr meinen kleinen Kanal sehr beim Wachsen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Fall Tanja Mühlinghaus. Heute soll es, wie eben schon erwähnt, um den Fall Tanja Mühlinghaus aus dem Jahr 1998 gehen. Ist mittlerweile natürlich ein Cold Case nach so langer Zeit. Tanja Mühlinghaus kam am 11. März 1983 zur Welt. Sie war das einzige Kind ihrer Eltern und wuchs behütet in Wuppertal-Oberbarmen auf. Sie war Schülerin auf dem Karl-Duisberg-Gymnasium. Tanja war eine leidenschaftliche Tänzerin und besuchte auch regelmäßig eine Tanzschule und liebte das Skifahren. Später wollte Tanja auch einmal in Richtung Tänzerin oder Musicaldarstellerin beruflich gehen. Bevor Tanja verschwand, kriselte es leider etwas in der Familie. Die Eltern hatten andere Vorstellungen wie Tanja. Tanja wollte gerne mehr Freiheiten haben. Sie fühlte sich von ihren Eltern kontrolliert, meinte, dass sie zu Hause nicht so viel dürfte wie andere in ihrem Alter. Zum Beispiel wollte sie nach der Tanzschule noch ausgehen, wie ihre anderen älteren Freunde. Dieses Einengen, so wie Tanja es vermutlich wahrgenommen hatte, brachte Tanja sogar so weit, dass sie sich nach einer Wohngruppe umgesehen hatte und dachte, dass es überall besser sei wie zu Hause. Ihre Eltern aber sagten Tanja allerdings damals, dass es auch in Wohngruppen Regeln gibt. Aber Tanja meinte, sie habe es dort besser. Es war wohl ein, ja, man kann es so schon behaupten, ein sehr angespanntes Verhältnis zu dem Zeitpunkt in der Familie. Dann kommt der 21. Oktober 1998. Tanjas Mutter Elisabeth geht ganz normal an diesem Morgen zur Arbeit. Es war auch nichts außergewöhnlich an diesem Tag. Tanja brach noch nicht auf, denn die Schule begann an diesem Tag erst um 10 Uhr. Als Tanja also noch zu Hause war, rief sie um 8.30 Uhr ihre Mutter auf der Arbeit an, ob sie Tanja später von der Schule abholen könnte. Eine kurze Absprache zwischen Mutter und Tochter. Eigentlich ganz normal. Um 13.15 Uhr kommt dann Elisabeth Kronauer an der Schule an. Aber Tanja erscheint nicht. Sie wartet bis 14 Uhr auf Tanja an der Schule. Dann entschließt sie sich, wieder zurück nach Hause zu fahren. Sie hatte aber damals eine Erklärung dafür, dass Tanja nicht gekommen ist um 13.15 Uhr. Es gab noch ein Streitschlichterprogramm in der Schule, wo sie damals aber eigentlich nicht mitmachen wollte. So zumindest am Morgen ihre Aussage. Tanjas Mutter dachte dann aber natürlich, dass Tanja sich vielleicht umentschieden hätte und doch mitgemacht hat. Und da natürlich 1998 noch kein Handyzeitalter war, zumindest für die meisten nicht, konnte Tanja auch nicht sofort Bescheid geben, um zum Beispiel abzusagen. Tanjas Mutter rechnete dann so um circa 17 Uhr mit ihr. Aber Tanja erscheint nicht um 17 Uhr. Da ruft dann aber eine Freundin von Tanja aus der Schule an und fragt, wie es denn der kranken Tanja gehen würde. Elisabeth ist entsetzt. Schließlich rechnete sie ja fest damit, dass Tanja zur Schule gegangen sei. Am selben Abend noch gehen die Eltern zur Polizei und melden Tanja als vermisst. Die Polizei fand das Ausreißen von Tanja erstmal nicht so ungewöhnlich, da das Verhältnis momentan in der Familie ja sehr angespannt gewesen war. Für die Eltern eine schreckliche Zeit des Wartens. Wo ist Tanja? Ist ihr etwas passiert? Tanjas Mutter sah Tanja schon eingesperrt in einem Lieferwagen oder irgendwo, wo man sein Kind niemals gerne sehen würde. Die Zeit blieb stehen und nichts tat sich. Sie hatte doch nur 300 Meter vom Wohnhaus in der Straße im Hölken bis zur Bushaltestelle. Ist Tanja diesen Weg jemals angetreten oder hat sie jemand entführt? Ist sie vielleicht freiwillig abgetaucht? Fest steht, dass Tanja samt ihrer Schulsachen das Haus verließ, nichts mitgenommen hat, was auf ein Abtauchen hindeutet. 2 Tage nach Tanjas Verschwinden kommt ein Brief ohne Absender im Hause Mühlinghaus an. Wie sich später anhand der DNA feststellen ließ, die man aus Tanjas Zahnbürste gewann, ist dieser Brief von Tanja, auch die Handschrift passt laut einem Gutachten. Tanja schreibt: Liebe Mama, lieber Papa, macht euch keine zu großen Sorgen, ich bin gesund und werde in 2 bis 3 Wochen wieder zu Hause sein. Deshalb braucht ihr mich nicht zu suchen. Kümmert euch um die Hasen und um das Babysitting. Behaltet bitte die Sachen, die ich bestellt habe. Lasst euch für die Zeit für die Schule etwas einfallen. Ich brauche etwas Abstand und werde mich nächste Woche noch einmal melden. Eure Tanja. 4 Tage später ein weiteres Lebenszeichen von Tanja. Es kommt ein neuer Brief, wieder ohne Absender an. Tanja schreibt in diesem 2. Brief: Ihr braucht euch noch immer keine Sorgen machen. Mir geht es gut. Ich werde nun doch schon am nächsten Wochenende nach Hause kommen. Deshalb braucht ihr mich nicht zu suchen. Ich hoffe, ihr habt oder werdet die Sachen erledigen, um die ich euch im letzten Brief gebeten habe. Ja, es steht zweifelsfrei fest, dass diese Briefe von Tanja geschrieben wurden. Allerdings äußert die Familie, dass Tanjas Schreibstil ein anderer gewesen war. Sie hätte länger und verschachtelter sonst geschrieben. Und auch an diesem angekündigten Wochenende kommt Tanja natürlich nicht nach Hause. Tanjas Mutter beschlich damals schon sofort ein Gedanke, wie sie in mehreren TV-Auftritten mal erzählt hatte, und zwar, dass sie damals schon wusste, dass es sehr lange dauern würde, bis sie Tanja jemals wiedersehen würde. Sie rechnete so mit 20 bis 30 Jahren, wenn überhaupt, das hat sie mal geäußert. Tanja hatte zu dem Zeitpunkt auch einen Freund, der Mario hieß. Es wäre ja die Annahme gewesen, dass Tanja vielleicht bei ihm untergekommen sein könnte. Jedoch war dies nicht so. Er äußerte sich damals auch bei Aktenzeichen XY, dass es ein großer Schock für ihn gewesen war, dass Tanja weg ist. Sie seien doch frisch verliebt gewesen, freitags verabredet, und darauf hätten sie sich beide wohl auch sehr gefreut. Nichts machte in der Zeit einen Anschein, dass Tanja also geplant hat, abzuhauen. Ohne ihren Freund zum Beispiel. Nur die Schulsachen waren weg. Sie hatte keinen Ausweis, nur ihren Kinderausweis, der aber zu Hause lag, und sie hatte auch kein Geld dabei. Die Polizei tat in der Anfangszeit von Tanjas Verschwinden nicht so viel, da Tanja ja Stress zu Hause gehabt hatte. Da dachte man sich natürlich, dass sich das legen würde und Tanja dann zurückkommen würde. Und als dann natürlich auch noch die 2 Briefe angekommen waren, war das natürlich ein Lebenszeichen von Tanja. Und die Polizei selbst gab auch in einem Interview kürzlich erst zu, dass man in der Anfangszeit natürlich nicht viel getan hat wegen dieser Briefe. Das erinnert mich natürlich stark an den Fall so von Frauke Liebs. Ich glaube, das geht vielen von euch so. Dort hatte man ja auch durch die Anrufe von Seiten der Polizei nicht viel unternommen, so dass derjenige, der jetzt auch mit Tanja war, ihr Entführer oder jemand, den sie kannte, man weiß das ja nicht, wahrscheinlich bewusst wollte, dass sie nicht gesucht wird, und leider ging das in dem Fall ja durch die Briefe dann auch auf. Seit den Briefen gab es nämlich nie wieder ein Lebenszeichen von Tanja. Auch ihre Tanzschullehrerin wunderte sich, dass Tanja nicht mehr gekommen ist. Sie sei immer sehr gerne dorthin gegangen. Der Ermittler Kresta in dem Fall sagte einmal, es sei ja auch mit 15 nicht einfach abzutauchen. Tanja fiel auch nirgendwo auf, sei es in der Schule oder dass sie Verbindungen vielleicht zu Drogen gehabt hatte. Die Leistungen in der Schule waren gut und sie verdiente sich ihr Geld nebenbei mit Babysitten. Tanjas Vater allerdings bemängelte mal die Leistungen der Polizei. Ihm wurde zu wenig nach Tanja gesucht. Zeugen wollen sie im Rotlichtmilieu im Kölner Raum gesehen haben, aber solche Hinweise gab es immer wieder auch in anderen vermissten Fällen. Tanja war natürlich auch ein bildhübsches Mädchen, oder ist es vielleicht sogar noch, man weiß es ja nicht, was natürlich optisch sehr ansprechend gewesen wäre in den Verbindungen zum Rotlichtmilieu. Oft wurde wohl auch diesen Hinweisen natürlich nachgegangen, aber die haben auch in Tanjas Fall, wie gesagt, zu nichts geführt. Was das betrifft, wäre natürlich auch ein Loverboy denkbar gewesen. Allerdings würde das natürlich nicht dazu passen, dass Tanja ja einen festen Freund gehabt hatte und scheinbar auch glücklich gewesen ist. Da denke ich mir dann so, dann hätte sie ja 2 Beziehungen eigentlich führen müssen. Und Loverboys halten sich ja auch mehr oder weniger erst so Übers Internet hat man da ja eigentlich eher so Verbindungen vermutet, dass das da so alles beginnt. Und zum Beispiel im Fall Leonie Gritzke hatte man sowas ja auch vermutet, dass es dann eher so übers Internet entstand. Ob das 1998 schon so war, dass es da Loverboys gab, da habe ich jetzt keine Informationen drüber, aber es wurde im Internet so ein bisschen spekuliert und denkbar wäre es natürlich ein bisschen gewesen. Aber da Tanja einen Freund hatte, wohl eher für mich persönlich nicht so denkbar. Dann gab es auch noch einen Zeugen, der Tanja in einem silbergrauen BMW gesehen haben wollte mit Kölner Kennzeichen. Im Wagen sollten zwei Pitbull-Terrier gesessen haben mit Tanja zusammen. Die Kripo ist sich aber heute doch recht sicher, dass dort nicht Tanja in diesem Wagen saß. Es gab zahllose Berichte in Zeitungen über Tanja und auch im Fernsehen. Damals führte man Ermittlungen in nahezu dem gesamten engeren Umfeld von Tanja. Man ging hunderten Zeugenhinweisen, die es dann doch gab, nach, so der Ermittler, aber einfach nichts. So hatte er das mal formuliert. Es gab einfach keine Hinweise, die in irgendeiner Weise zielführend waren oder wenigstens eine kleine Spur lieferten. 6 Jahre nach Tanjas Verschwinden schreibt Elisabeth Kronauer Tanja dann öffentlich einen Brief. Wer diesen jetzt nicht hören möchte, spult einfach mal ganz kurz etwas vor. Dort schreibt sie an meine innigst geliebte Tochter, mein schmerzlich vermisstes Kind. Nun ist es schon 6 Jahre her, dass du aus meinem Leben gingst. Leider kenne ich bis heute nicht die Gründe, oder doch? Immer wieder frage ich mich, wie es so kommen konnte. Die Antwort kannst jedoch nur du mir geben. Das ist mein einziger und sehnlichster Wunsch, von dir alles zu hören, was du durchgemacht hast, was dich bewogen hat, wegzugehen, was du mir vorwirfst und ob du mir verzeihen kannst, mit dir sprechen zu können, dir alles sagen zu können, was mich bewegt, dir sagen zu können, was ich mir nicht verzeihen kann und die Frage, ob du mir verzeihen kannst. Ich bin nicht mehr mit Papa verheiratet. Er hat sich wegen einer anderen Frau von mir getrennt. Wenn du den Weg nur zu mir finden möchtest, dem steht nichts im Wege. Ich wohne dort allein, wo auch Tante Neni und Onkel Kali wohnen und inzwischen auch Achim. Ich bin auch immer noch bei der Caritas in Wuppertal beschäftigt. Ich wünsche mir nichts mehr auf der Welt, als dass du diese Zeilen liest und Kontakt zu mir aufnimmst. Wenn ich nur wüsste, dass du lebst und dass es dir gut geht. Am schönsten wär's, wenn du auch glücklich bist. Du müsstest nicht dein jetziges Leben verlassen, wenn du das nicht möchtest. Du könntest mich wie damals noch immer im Büro erreichen oder über Tante Neni, die immer noch im Telefonbuch steht, Papa und ich nicht mehr, oder über Wiebke, Daniela oder Marion und Achim. Alle warten sehnsüchtig auf dich. Oder eine andere Kontaktperson deiner Wahl, zum Beispiel Kim, Anne, Jannis. Du kennst sie doch, oder? Per E-Mail an mich selbst. Eine weitere Möglichkeit zum Kontakt findest du über diese Website für vermisste Kinder. Eines möchte ich dir noch sagen. Du brauchst dich für nichts zu schämen und vor nichts mehr Angst haben. Wenn einer sich schämen muss, dann bin ich es, weil ich es nicht merkte, wie es dir ging. Jeden Abend spreche ich mit dir, umarme dich ganz fest und vermisse dich schrecklich, denn ich liebe dich über alles. Ich hoffe sehr auf ein Wiedersehen in der realen Welt. Deine Mama. Dies waren nun Zeilen von Elisabeth Kronauer, die sie 2004 an Tanja richtete. Für mich wirft das auch einige Fragen auf. Die Mama schreibt ja davon, dass, wenn einer sich schämen müsste, dass sie es dann sei und dass sie vermutlich doch die Gründe kenne, weshalb Tanja weg sei. Ich denke, es muss wohl doch ziemlich erhebliche Probleme gegeben haben und Tanjas Mutter hat wohl ziemliche Schuldgefühle, weshalb auch immer. Ob das jetzt wirklich nur um diese Einengung ging, das weiß man natürlich nicht. Aber auch auf diesen Brief reagierte Tanja leider nicht und auch nicht auf den Aufruf 2011 in Aktenzeichen XY und die Hinweise dort führten ja, wie gesagt, zu nichts. Tanjas Eltern sind getrennt, Jahre davor hatten sie Tanjas Kinderzimmer noch gelassen, wie es war. Seither hat nun jeder ein Stück von Tanja mitgenommen, der Vater ihren Kleiderschrank und das Bett, die Mutter ihren Setzkasten mit Parfüm und Duftölen, die Tanja so liebte, ziert ihr Wohnzimmer, alles voller Fotos und Erinnerungen an Tanja. Lange tat sich nichts im Fall von Tanja, bis sich im Jahr 2014 Patrick O. meldete. Er behauptete, von 1998 bis 2001 in einer Drückerkolonne gearbeitet zu haben, und 1999 wäre auch Tanja in diese Kolonne gekommen. Sie hätten sich gut verstanden, sind irgendwann zusammengekommen. Sie hätte sich geöffnet und ihren richtigen Namen und ihre Geschichte ihm erzählt. Dort hätte Tanja sich auch prostituiert und eben in dieser Kolonne gearbeitet. Als Tanja dann angeblich von Patrick schwanger war, wollte sie aus der Kolonne ausbrechen. Dies wäre aber aufgeflogen und vor den Augen Patricks hätte man auf Tanja geschossen, der wie in einem Actionfilm gefesselt alles mit ansehen musste. Ob Tanja tot war, wusste er nicht. Er machte eine 76-seitige Polizeiaussage. Die Polizei suchte sogar in dem Gebiet, was er angab, nämlich in Königswinter, aber man fand dort nichts. Auch Leichenspürhunde schlugen nicht an. Die Polizei nahm die ganze Geschichte auch von Anfang an nicht wirklich ernst, aber musste natürlich trotzdem diesem Hinweis einmal nachgehen, da man ja im Fall von Tanja sowieso so wenig hatte. Und auch im All-Mystery-Forum äußert sich Patrick O. ausführlich, das habe ich auch alles gelesen. Wer dies lesen möchte, sollte mal bei Google All-Mystery Tanja Mühlinghaus eingeben und ab einer bestimmten Seite kommen dann die Aussagen von Patrick O. Ich versuche euch das mal zu verlinken, wo es anfängt, denn es gibt über 200 Seiten dort über Tanja und die sind nicht alle von Patrick O. verfasst oder mit Patrick O. Genau. Und auch dort stieß er auch auf erhebliche Kritik von vielen Usern dort. Und auch zur Mutter von Tanja nahm er Kontakt auf, schrieb ihr Briefe. In einer Doku sagte sie, er könnte manche Dinge einfach nicht wissen, die in diesen Briefen standen. Und Patrick wollte sie kennenlernen und sie auch ihn. So wurde sie dann auch begleitet von einem TV-Team. Ging Tanjas Mutter damals mit ihrer Nichte Patrick O. in seiner Haft in Wolfenbüttel besuchen, wo er unter anderem wegen Betrug und Körperverletzung eingesessen hatte. Die Mutter und Nichte waren damals erst sehr angetan von dem Gespräch. Patrick gab sich glaubwürdig, ruhig und nett. Nach seiner Haft behauptete er dann, er hätte nun Kontakt zu Tanja gefunden und seine Tochter hätte er jetzt auch kennengelernt. Sogar ein Treffen war geplant. Als dies aber anstand, hatte die angebliche Tanja abgesagt und ließ nie wieder etwas von sich hören und Patrick O. auch nicht. Und er war für die Polizei und Tanja einfach ein Lügner, ein Hochstapler und jemand, der ja mit einem Gefühl von der verwaisten Mutter gespielt hat, was wirklich erbärmlich ist in meinen Augen. Ich denke auch nicht umsonst wird er wegen dem Betrug eingesessen haben. Er hat vielleicht ja andere Betrugsdelikte begangen, die natürlich schlimmer waren, dass er dann in Haft kam, aber er kennt sich mit sowas scheinbar aus. Tanjas Mutter hat die 76-seitige Aussage und die Briefe von Patrick in den Keller gepackt. Sie möchte diese nie wiedersehen, hat sie mal gesagt. Nach dieser fiesen Tour von Patrick gab es leider nie wieder Anhaltspunkte, wo Tanja sein könnte. Der Fall hat für mich auch, wie gesagt, eben schon Parallelen zum Fall von Frauke Liebs, was das Hinhalten angeht und die Briefe zur Beruhigung der Polizei und die Suchmaßnahmen erinnert einen auch etwas so an den Fall von Deborah Sassen, die auf dem Schulweg auch wie von Erdboden verschluckt war und es auch da nie ernsthafte Hinweise gegeben hatte. Ja, und in dem Fall von Tanja bin ich mir auch nicht sicher, ob die Briefe wirklich unter Druck entstanden sind. Tanja war es in den Briefen ja sogar sehr wichtig, dass es die Eltern sich um den Hasen oder um die Hasen und das Babysitten kümmern sollten und selbst um die bestellten Sachen, dass sich da gekümmert wird, das war ihr scheinbar ja sehr wichtig. Und dass man sowas unter Druck schreibt, finde ich etwas fragwürdig. Andererseits allerdings wollte sie ja, dass die Mama am Tag sie bei dem Verschwinden von der Schule abholt. Also alles ganz normal. Macht man sowas, wenn man vorhat, sich abzusetzen? Da denke ich zum Beispiel an den Fall Petra P., die ja auch viel inszeniert hatte und dann ein neues Leben begonnen hat. Aber Tanja war ja erst 15, zudem frisch verliebt. Da kann man sich das dann wiederum nicht ganz so vorstellen. Und man fragt sich natürlich, wo ist Tanja untergekommen, bei wem? Und wo ist sie geblieben? In den Foren, wo ich zu dem Fall ja von Tanja so ein bisschen recherchiert hatte, gingen auch viele davon aus, dass Tanja noch leben könnte. Ehrlich gesagt habe ich in diesem vermissten Fall, zumindest in diesem Fall wirklich das Gefühl, dass Tanja wirklich noch leben könnte. Sie war ja damals scheinbar wirklich sehr unzufrieden zu Hause und sehnte sich natürlich nach einem anderen, für sie freieren, besseren Leben. Aber ob sie dann dafür ihren Freund verließ, das finde ich auch alles sehr fragwürdig. Andererseits war Tanja natürlich wirklich bildhübsch. Das lässt bei mir natürlich dann auch so, ja, negative Gedanken zu. Ihr könnt euch denken, was dahinter steckt, also was man dann so denkt. Tanjas Mutter hat auch bis heute das Gefühl, das hat sie in ganz, ganz vielen Interviews erwähnt, dass Tanja noch leben könnte. Sie sagte einmal auch, ich akzeptiere und respektiere ihren Weg, wegzugehen. Ich habe aufgehört zu warten, aber ich habe immer noch das starke Gefühl, dass sie lebt. Und dass Tanja halt, wenn sie ein neues Leben angefangen hat, dass sie sich einfach melden soll, dass es ihr gut geht und sie das eben auch respektieren würde. Ja, was denkt ihr denn über den Fall von Tanja? Was denkt ihr, könnte ihr zugestoßen sein? Wurde sie entführt? Lebt sie noch? Ist sie vielleicht ausgewandert? Es ging übrigens mal auch von einer Forennutzerin, das hatte die in mehreren Foren auch geschrieben, das Gerücht herum, Tanja würde im Ausland leben und ihre Eltern würden das halt nicht verstehen und deshalb wäre sie halt weggegangen und hätte jetzt, ich glaube in Tunesien war sogar die Rede davon, ein neues Leben begonnen, aber Beweise dafür konnte man nie auftun, das wird wahrscheinlich auch nur, ja, wieder mal ein Troll im Internet gewesen sein, denke ich jetzt einfach mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Meinungen von euch zu dem Fall von Tanja, eure Theorien zu dem Fall. Vielleicht kennt ihr ja auch noch irgendwelche Hintergründe oder irgendwelche Anhaltspunkte, die ich nicht recherchiert habe, obwohl ich schon meiner Ansicht nach ziemlich umfangreich in dem Fall war, weil man eben so wenig gefunden hat. Aber ich konnte nichts mehr auftun. Wie der Polizist schon sagt, es gibt einfach nichts. Und das ist einfach so, so schade und ich hoffe, dass sich Tanja, wenn sie noch lebt, irgendwann doch meldet und sagt, hey, es geht mir gut, Mama, aber ich habe ein neues Leben begonnen, ich bin glücklich. Das würde ich mir so wünschen, auch wenn es für die Mutter natürlich wirklich traurig wäre. Ja, andererseits kann man sich dann sonst nur wünschen, wenn Tanja nicht mehr lebt, dass man irgendwann ihre sterblichen Überreste findet, dass die Familie anfangen kann, um sie zu trauern. Das kann man einfach in den beiden Fällen nur wünschen. Aber ich kann wirklich den Schmerz der Mutter, natürlich nur im geringsten, aber ich kann es irgendwo natürlich nachempfinden. Da schreibt sie Briefe, sie kommt nach Hause und man denkt, sie kommt, dann kommt sie doch nicht. Es hat schon wirklich Parallelen zum Fall Frauke Liebs und es muss einfach unbeschreiblich sein, dieses Gefühl, ja, sein Kind zu vermissen und ja, es ist nie mehr aufgetaucht ist und wirklich vom Erdboden verschluckt. Ja, meine Lieben, das war der Fall Tanja Mühlinghaus. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt auf Kommentare zu dem Fall und sage dann bis demnächst, bis dahin, eure Lia.